Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Heute wieder an meiner Seite meine wunderbare Kollegin Nina. Hallo Nina.
Hallo Dominik.
Nina und ich durften heute mit Anisa Risvagnoli vom Fraunhofer CML zum Thema Quantencomputing sprechen, was, wie wir alle wissen, für mich ein Buch mit 7 Siegeln ist. Heute hat sich wieder ein Siegel gelöst und ich fand das Gespräch extrem spannend und hat mir nochmal so ein paar Insights und so ein paar mehr Wissen über das Thema Quantencomputing gegeben. Aber Nina, wie fandest du denn das Gespräch mit Anisa?
Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Was ich toll finde, ist, dass Anisa ja jetzt schon ganz konkret sich Gedanken macht mit ihrem Team am Fraunhofer Zentrum für maritime Logistik, wofür man denn so einen Quantencomputer wirklich benutzen kann und welche Vorteile es mit sich bringt, mal einen zu haben. Was ich dann aber auch wieder etwas ernüchternd finde, dass auch Sie, konnten Sie nicht hinreißen zu einer konkreten Prognose, wann es denn einen Quantencomputer mal geben wird.
Nee, wir haben von Millionen von Jahren bis hoffentlich bald so einen Zeitraum drin.
Die Millionen von Jahren waren ja tatsächlich die Zeit, die ein normaler Supercomputer brauchen würde, um die Probleme zu lösen, wo Anisa sagt, wenn wir dann den Quantencomputer haben, dann können wir tatsächlich das in einer vernünftigen Zeit lösen, was auch immer das heißen mag. Aber ich fand es einfach total spannend, sich da mal konkret Gedanken zu machen, wofür brauchen wir eigentlich einen Quantencomputer?
Wofür wir ihn brauchen und was damit schon geplant wird, hört in einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand. Viel Spaß dabei. Liebe Anisa, bevor wir gleich tiefer in die Thematik eingehen, wofür man Quantencomputer generell nutzen kann, einmal für uns, natürlich meistens für mich und unsere ZuhörerInnen, wer bist du und was machst du am Fraunhofer Center für maritime Logistik und Dienstleistung, kurz CML, genau?
Ja, also ich bin Anisa Risvagnoli, ich bin 38 Jahre alt, habe an der Technischen Universität hier in Harburg studiert, heißt Technische Universität Hamburg jetzt, früher hieß es Hamburg-Harburg damals. Informatik-Ingenieurwesen, das ist so ein Mischstudium aus viel angewandter Mathematik und Ingenieurwissenschaften. Also man hat uns ausgebildet, um genau diese Lücke zu füllen. Und diese Lücke versuche ich am CML zu füllen, indem ich halt die maritime Welt mit dem Informatik und Mathematik zusammenbringe. Da leite ich ein Team, das sich genau dieser Thematik widmet. Also Probleme aus dem operativen Geschäft in der maritimen Welt, im Hafen, in der Schifffahrt, mit Hilfe von Algorithmen, Entscheidungsunterstützungssystemen, also Informatik und Mathematik zu lösen.
Super spannend. Wir hatten hier bei Über den Tellerrand ja schon das Vergnügen mit Nathalie Rothermund und Benedikt Memel vom HQIC, Hamburg Quantum Innovation Capital, zu sprechen. Das haben wir so ganz generell gemacht, so nach dem Motto, erklär's mir, als sei ich 5. Heute wollen wir mit dir ja noch mal ein bisschen tiefer eintauchen und schauen, wofür man so einen Quantencomputer denn eigentlich dann tatsächlich nutzen könnte. Aber bevor wir das machen, erstmal so zum Warmwerden. Wie erklärst du Laien, was ein Quantencomputer ist, Anisa?
Ja, also an sich ist der typische Weg, der jetzt sich so eingebürgert hat, im Vergleich zum klassischen Rechner. Der klassische Rechner hat die Bits und der Quantenrechner hat Qubits. Bits sind entweder 0 oder 1 zur gleichen Zeit und ein Qubit kann mehrere diese Zustände einnehmen. Was hat das mit meiner Arbeit so ein bisschen zu tun? Ich sagte ja, Probleme aus dem operativen Betrieb. Man stelle sich vor, so eine große Reederei, die haben 500 Schiffe und 14.000 Seefahrer und wollen sie für ein Jahr so planen, dass sie rechtzeitig nach Hause kommen, sonst sind die Frauen oder jedenfalls die Partner sauer. Die
Leute. Ein Jahr voraus.
Ein Jahr voraus, okay. Genau. Und das ist halt ein Problem, wo sehr viele Möglichkeiten, also sehr viele mögliche Lösungen erlaubt sind. Man möchte aber die eine wählen, die allen passt. Und der klassische Rechner würde all diese Möglichkeiten sequenziell abarbeiten. Natürlich haben wir in den letzten 80 Jahren ganz viele Algorithmen und Mathematik und die Rechner selber sind sozusagen mächtig geworden, dass man das kürzen kann. Trotzdem brauchen klassische Rechner, egal wie groß sie sind, für manche Probleme echt sehr, sehr lang. So lange, dass wir nicht warten können. Der Quantenrechner im Gegenteil schafft es, mehrere dieser möglichen Lösungen in einem zu rechnen. Das ist das, was man sich verspricht sozusagen, warum er hoffentlich, wenn sie so weit sind, uns helfen könnte, auch in der Welt, in der maritimen Welt, also in der Anwendungswelt. Und das ist halt so, wie ich es versuche, den Leuten zu erklären. Also man nehme all die Probleme, die wirklich so ganz viele Kombinationen haben und versuche es mit klassischen Rechnern zu lösen. Das geht dann nur sequenziell, dauert sehr lange. Mit Quantenrechner theoretisch deutlich kürzer. Wird es auch lange dauern für große Probleme, aber ein bisschen Abkürzung kann man nehmen.
Zeitunterschiede mal nennen, wenn du sagst kürzer und länger, was wären da so die Unterschiede ungefähr?
Also für solche Probleme, wie ich es gerade geschildert habe, geht man davon aus, dass man in absehbarer Zeit sie nicht exakt lösen kann, also die beste Lösung finden kann, solange wir noch leben. Sozusagen, es ist Millionen von Jahren dauern wird, dass der beste Rechner, den wir haben, alle diese Möglichkeiten durchwühlt und rechnet. Für Quantenrechner geht man davon aus, dass wenn man 500 Qubits hat und sie stabil sind, das sind die andere Herausforderungen, warum wir sie jetzt nicht haben, aber hätte man sie, könnte man sogar mehr als Atome, als es Atome im Universum gibt, simulieren auf einmal. Das heißt, wir wären ein bisschen schneller.
Okay.
Das sind mal Zeiten, würde ich sagen, oder? Ach krass. Wie kurz davor seid oder wie ist denn da der aktuelle Stand? Weil du sagst, noch gibt es das ja so nicht, aber man forscht ja ganz viel an dieser ganzen Quantencomputing-Sache.
Ja, die Physiker, also die Leute, die Hardware bauen, sind halt gerade viel am Machen und am Ausprobieren. Es gibt auch sehr verschiedene Ansätze, wie man so ein Qubit physikalisch darstellt. Wir sind in Deutschland und vor allem in Hamburg auch gut in Ionenfallen. Da gibt es halt einen Quantenrechner von der Firma Electron. Aber es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, das darzustellen. So richtig, der richtige Ansatz ist jetzt noch nicht gefunden worden. Alle kämpfen mit unterschiedlichen Herausforderungen, sei es manche müssen gekühlt werden, andere können nicht so viele Qubits auf einmal aufgebaut werden, ohne dass alles zusammenbricht, ist alles sehr, sehr fragil auf der Hardware-Ebene. Da ist man noch auf der Suche. Wir sind im 100-Qubit-Bereich, aber das sagt auch nichts aus, wenn sie nicht so stabil genug sind. Da muss die Hardware und Software hat noch einen Weg vor sich, bis das alles läuft.
Und ich meine, wir wissen, es gibt noch keinen Quantencomputer. Wir sind ja auch, wir haben ja sehr viele Aktivitäten. Ich habe ja eben gesagt, das HQIC gibt es hier in Hamburg und wir haben eine tolle Forschung, wie an der Uni Hamburg, Professor Senkstock mit dem RIMAX-Projekt. Und ihr sagst so, es gibt noch keine Quantencomputer, aber ihr am Fraunhofer CML seid ja schon sehr aktiv, euch genau mit diesem Thema zu beschäftigen. Was genau macht ihr denn da jetzt gerade?
Wir gucken uns an, welche Schritte man machen muss, um solche kombinatorische Optimierungsprobleme, das, was ich mit der Personalplanung zum Beispiel gesagt habe, auf dem Quantenrechner laufen zu lassen. Obwohl er uns jetzt nicht so bahnbrechende Ergebnisse liefert, muss man halt den Weg dahin auch einmal gegangen sein und lieber früher als später. Und da kümmern wir uns darum, dass wir solche Probleme halt tiefer gucken, können wir die vielleicht spalten, sodass ein Teil des Problems auf dem Quantenrechner läuft und ein Teil auf dem klassischen. Was muss man denn alles noch programmieren? Noch sind wir in der Zeit, wo man sehr so nah am Hardware, also ganz viel Wissen von Hardware haben muss. Das heißt, die Physiker sind unabdingbar. Also man kann nicht als Informatiker oder Mathematiker das nicht so ganz ohne alleine bedienen. Und so versuchen wir uns ranzutasten, um zu gucken, welche Schritte muss man denn machen und halt den aktuellsten Stand sozusagen einen Vorteil zu schaffen.
Anissa, ihr mit dem Fraunhofer CML seid ja nicht alleine mit dieser Thematik, sondern die gesamte Fraunhofer-Gesellschaft hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, die Potenziale von Quantencomputern nicht nur für wirtschaftliche und wissenschaftliche Anwendungen zu erforschen. Dazu wurde auch ein Netzwerk gegründet und ihr als Fraunhofer CML seid sozusagen für Hamburg mit dabei, was natürlich sehr schön ist für uns. Aber was ich mich frage, ist, wenn man diese Potenziale überhaupt erst noch erforschen muss. Also nicht den Quantencomputer an sich oder wie man ihn benutzt, sondern überhaupt erst mal zu verstehen, welche Potenziale bietet uns der Quantencomputer denn zukünftig. Ist dann sogar noch komplett unklar, ob der Quantencomputer zum Einsatz kommen kann oder ist das unbestritten?
Es ist unklar, wann wir sozusagen diesen Quantenvorteil erreichen werden. Das kann ich bei bestem Willen nicht sagen. Aber klar, es ist auf jeden Fall durch das, was der Quantencomputer verspricht, also diese Möglichkeit, ganz viel auf einmal zu rechnen, das steht fest. Also daher ist es ganz wichtig, halt ganz früh auch mit der Anwendung, von der Anwendungsseite ranzukommen. In dem klassischen Welt ist das so vor ungefähr 80 Jahren passiert, beim Zweiten Weltkrieg, wo halt Hardware und Anwendung zusammengekommen sind und so halt ein Sprung geschafft haben, dass man aus der Rechner damals was machen konnte. Und es gibt immer noch ein Gap oder eine Lücke zwischen Hardware-Entwicklungen und bis sie bedienbar werden, bis sie wirklich in der Anwendung kommen, obwohl wir das mittlerweile nicht mehr merken, aber auch im Klassischen ist das so. Der Punkt ist, wir haben das ja gelernt aus der Geschichte, wir können es kürzer machen für den Quantenrechner. Wir können anfangen von beiden Seiten, sowohl die Hardware liefert halt, also die Grundlagenphysik, die Hardware bauen, testen und die Software dazwischen, als auch wir von der Anwendung die neuesten Anforderungen, die wir halt haben, um solche Probleme zu lösen, das könnte man halt kürzen und zusammenbringen und so halt schneller sein als im klassischen Fall.
Aber ihr selber als Fraunhofer-Gesellschaft baut keinen Quantencomputer oder seid ihr da auch dran?
Es gibt Fraunhofer-Institute, die an Hardware arbeiten, auch Zuliefer-Hardware bauen. Es gibt das Fraunhofer in Freiburg, wenn ich mich nicht irre, die an NV-Zentren, das sind so Diamant-Zentren, das ist ein Hardware-Ansatz, wie man Quantenrechner baut. Die sind sehr stark darin, auf dieser Hardware-Ebene. Und Fraunhofer in Jena, sie sind für Optik sehr bekannt, für die Forschung in Optik.
Zeiss,
genau, ist da. So. Ja. Also deswegen, es gibt viele Institute, meistens im Süden, die halt auch auf der Hardware-Schiene in verschiedensten Bereichen forschen. Da gibt es immer diese bestimmte Fragestellungen, die dazu führen, dass hoffentlich die Hardware besser wird.
Du hattest gerade schon angemerkt, dass durch den Quantencomputer diese Routen von Reedereien bestmöglich für ein Jahr im Voraus geplant werden können. Klingt jetzt in meiner Welt, wenn man vom Quantencomputer spricht, nach, das macht der Quantencomputer dann irgendwann mit links, weil das ist jetzt ein Szenario. Gibt es noch andere Szenarien, andere Probleme, die ihr versucht bei euch beim Fraunhofer CML mit einem Quantencomputer zu lösen?
An sich sind viele Probleme in der maritimen Welt ziemlich kompliziert. Es ist vieles so ganzzahlige Probleme, nennt man das in Mathematik. Das heißt, man kann die Menschen nicht trennen, man kann die Container nicht trennen. Und sobald man all diese Probleme hat, wo man halt viele Kombinationen durchrechnen muss, da kann der Quantenrechner auf jeden Fall helfen. Wir beachten den Hamburger Hafen, da werden ganz viele Millionen von Container umgeschlagen. Da muss der Kran gescheduled werden, genauso wie die Schiffsankünfte, die LKW-Ankünfte. Das ist alles, was heutzutage auch sehr gut gemacht wird, teilweise auch automatisiert, wie wir wissen. Aber man könnte schon schneller sein und dadurch halt einen Wettbewerbsvorteil irgendwann mal erreichen. All diesen Tourenplanung und Zuordnungsprobleme sind halt grundlegende Probleme von ganz vielen Firmen, wovon deren Wettbewerbsfähigkeit abhängt. Und davon haben wir in Deutschland noch ganz viele.
Anschließend daran, das ist ja ein richtig großes Logistikthema dann, ne? Also nicht nur im Hafen, es wird ja auch die Straßenlogistik und die Fluglogistik irgendwann betreffen. Vielleicht kann man das jetzt noch gar nicht sagen, aber könnte sich das auch irgendein mittelständischer Unternehmer irgendwann leisten, einen Quantencomputer zu haben, oder ist es dann so einem Hafen oder einem Airport oder sowas vorbehalten in 20 Jahren, 30 Jahren, ich weiß es nicht.
Ich kann nur vermuten, aber ich glaube nicht, dass die Firmen selber Quantenrechner hosten werden, sondern eher so ein Cloud-System sich etablieren will, wo man in Rechenzeit halt kauft und halt seine Probleme da laufen lässt. Das ist genauso heutzutage wie mit dem High-Performance Computing Center, also die ganz viel Rechenpower haben wir in Deutschland, hat ja auch nicht jeder Betrieb bei sich, sondern konzentriert halt meistens so an Forschungseinrichtungen wie Jülich oder Leibniz-Zentrum in München oder das Klimarechenzentrum in Hamburg für Klimarechnungen. Dafür ist zum Beispiel der Quantencomputer, ist die Hoffnung, dass der Quantenrechner auch viel Hilfe schaffen wird. Mhm. Also Simulation von ganz, ganz komplexen Modellen, ist, mhm, das ist dort so der Hauptanwendungsfall eigentlich. Diese Routenoptimierung kommt danach.
Bist gleich, du bist ja wahrscheinlich etwas voreingenommen beim CML. Ja, das, wenn die Computer ja auch so empfindlich sind, was du eingangs sagtest, dass man nie im Reihenraum oder sehr kühl stehen haben muss, das wird bei Unternehmen ja auch schwierig abzubilden sein. Also den Quantencomputer im Handy siehst du jetzt noch nicht in
Zukunft. Ich lasse mich gerne überraschen, aber in naher Zukunft eher nicht.
Wir haben ja beim Thema künstliche Intelligenz durchaus immer wieder mit diesen Horrorszenarien zu tun, ja, potenzielle Gefahren, Deepfakes, mit denen man hereingelegt wird, um sein Geld gebracht wird. Erlebst du das beim Quantencomputer auch, dass man da schon jetzt so über Missbrauchsgefahren spricht, oder überwiegt da noch so die freudige Erwartung, was die Zukunft bringt? Wie ist deine Wahrnehmung da?
Es gibt einen Anwendungsfall, wo das schwierig wird mit der Sicherheit, nämlich bei der Kryptographie. Die Art und Weise, wie wir heute unsere Kommunikation verschlüsseln, also die ganzen mathematischen Verfahren dahin basieren darauf, dass man sie nicht entschlüsseln kann, weil diese Probleme so schwer sind, dass man unendlich viel Zeit braucht, um sie zu lösen. Und wenn der Quantenrechner das schafft, dann haben wir ein Problem. Und dann, es ist auch so, dass viele staatliche Akteure heutzutage die Strategie fahren, save now, decrypt later. Das heißt, alles speichern an verschlüsselte Kommunikation, was man heutzutage nicht entschlüsseln kann, um das, wenn es soweit ist mit der Quantenkryptographie, das auf einem Schlag entschlüsseln zu können. Und das ist schon eine Gefahr, dass das sehr real ist und worüber die Leute jetzt im Vergleich zu KI nicht so viel reden, aber die Community in dem Bereich Security ist schon sehr alarmiert und diskutiert, wie man Post-Quantum-Kryptographie auf die Straße bringt.
Das sind so Themen, da denkt man gar nicht drüber nach im ersten Moment, ne? Krass. Wie siehst du denn den Standort Hamburg als Quantencomputing-Standort? Also für vielleicht Deutschland, Europa oder die Welt. Spielen wir da überhaupt mit im großen Spiel, oder sind wir so eine kleine Nummer, oder sind wir tatsächlich schon in irgendeiner Weise Vorreiter, die das als Stadt, als das Thema für sich annektiert haben?
Hamburg, ich hab das beobachten dürfen seit 2018, muss ich sagen, 2019. Hamburg hat sich schon gemacht im Quantencomputing-Bereich. Also man natürlich im Vergleich vielleicht zu Süddeutschland, das ist immer diese Nord-Süd-Gefälle in alle möglichen.
Freiburg, was du gerade meintest zum Beispiel. Ja,
unter anderem Nord-Süd-Gefälle, die man halt immer sieht, sind wir vielleicht nicht diejenigen, die den nächsten bahnbrechenden Entwicklung bisher gebracht haben, aber es hat sich viel getan, also sehr schnell für die letzten 5 Jahre. Ich glaube, die Politik hat schnell reagiert und die richtigen Akteure, die es ja hier gibt, mit der Uni Hamburg, Professor Senkstock, mit DESY, mit HQIC dann halt als Vehikel, hat schnell reagiert, um die zusammenzubringen. Hier hat sich zum Beispiel auch einer der Zentren vom Quantum Computing Initiative in Deutschland, die vom DLR gemanagt wird, niedergelassen. Das andere Zentrum ist in Ulm. Und so haben wir auch hier die ersten Hardware von der Firma Electron, das QC1. Der Name gefällt mir besonders gut, ist maritim. Darf der erste Use Case auch maritim sein, wenn wir soweit sind.
Ja, ich finde das auch ganz beeindruckend. Wir waren ja neulich auch zusammen auf einer Veranstaltung, wo du auch unter anderem präsentiert hast, aber wo dann die Professoren gezeigt haben, was doch alles entsteht. Und das ist schon super spannend. Und ich hoffe, wir können das alle gemeinsam noch ausbauen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
Bezüglich auf Quantencomputing und wenn wir schon beim Thema Politik sind und der Podcast auch über den Tellerrand heißt, dass die Politiker mehr über den Tellerrand gucken, wenn es um dieses Thema geht. Und zwar auch über den Tellerrand der 4 oder 5 Jahre, wie die Legislaturperiode lang ist. Das wünsche ich mir, dass wir halt weniger administrative Arbeit aufgedrückt bekommen und mehr Kapazitäten, die sowieso sehr rar sind, haben, um den inhaltlichen Teil voranzubringen. Sonst wird die Welt halt nicht warten, bis Deutschland sich administriert hat.
Mhm. Und siehst du das auch, dass Administration ist das eine, aber das andere sind ja auch die Mittel. Also ich habe gerade wieder gelesen, dass China ja irrwitzige Summen aufwendet, um da in dem Bereich voranzukommen. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich sind die Mittel und die Risikobereitschaft in Deutschland und in Europa deutlich kleiner als in Amerika oder China ist ja ein bisschen anders, staatlich vorgegeben. da wünsche ich mir eigentlich, dass es viel mehr so gestreamlined wird. Also dass man die lokale Politik mit der Bundespolitik, mit der europäischen Politik halt zusammenbringt und weniger Fragmentierungen gibt. Erstmal ist das Kapital nicht so groß und zweitens wird es dann fragmentiert aufgrund politischen Willen und nicht unbedingt, weil es Sinn ergibt. Mm. Und dass das so ein bisschen aus der Welt geschaffen wird und man halt gemeinsam an einem Strang zieht als Europa, Deutschland und dann Hamburg natürlich auch. Aber Hamburg ist eigentlich wirklich gut, also kommunal haben sie wirklich was geschafft.
Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende mit unserer berühmten Abschlussfrage und du hast es gerade schon mal gesagt, wir sind hier über den Tellerrand, das heißt über den Tellerrand, deswegen wollen wir auch über den Tellerrand denken. Wie schaffst du es denn, deinen persönlichen Blick über den Tellerrand zu behalten?
Indem ich für viele Fragestellungen nochmal zurück in die Historie gucke, wie es dazu gekommen ist, dass wir das so jetzt haben, wie wir es haben. Und manchmal findet man dort so einfache Gründe. Manchmal ist es aber praktisch im Laufe der Zeit, das so zu machen, wenn man es jetzt macht. Und manchmal sind das sehr viele interessante Geschehnisse, die sich teilweise auch wiederholen, wo man sich fragt, muss das denn unbedingt sein, dass die Menschheit wieder das Gleiche macht?
Lernt ihr nicht aus euren Fehlern.
Aber ansonsten lese ich sehr gerne über den Tellerrand zu gucken, verschiedene Fachliteratur, selbstverständlich, aber auch ganz normal Romane, Bücher. Da verschwinde ich in eine andere Welt. Und wenn die gute Science-Fiction-Bücher sind, das ist sehr schön. Aber genauso gut gefallen mir auch Kriminalromane.
Sehr schön. Ja, das war auch ein ganz, das fasziniert Dominik und mich immer. Wir fragen diese Frage ja alle Gäste, bekommen die gestellt. Und es gab noch nie dieselbe Antwort zweimal.
Und gerade jetzt,
was du sagst, zurückzuschauen in die Geschichte, wie ist eigentlich etwas überhaupt erstmal entstanden? Das ist, glaube ich, super wertvoll. History repeating ist, glaube ich, ja auch so ein Phänomen, also, was man sich ja erstmal bewusst machen muss, dass man gerade einen Fehler eventuell wiederholt. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke in die komplexe Welt des Quantencomputings und wie ihr da aber konkret schon unterwegs seid und schaut, welche Probleme wir damit zukünftig lösen können. Ja, liebe ZuhörerInnen, wir hoffen, euch hat es auch gefallen und ihr habt ein paar Einblicke bekommen. Alles Weitere nochmal in den Shownotes und viel Spaß beim Zuhören.
Danke und tschüss. Danke, tschüss.
Tschüss, danke.